Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2023, Folge 7. Eine Welt in Trümmern von Jonas Breng aus Stern Nummer 8 vom 16.02.2023. Gelesen von Matthias Beger. Ganze Städte sind verwüstet, Zehntausende Menschen starben. Und für die anderen, die das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien überstanden, hat der Kampf ums Überleben gerade erst begonnen. Auf einer Mauer aus Stein, unter einem Baum, an dessen Ästen Zitronen baumeln, zwischen herumliegenden Kinderbüchern und Geröll, in einem Innenhof nahe der syrischen Grenze, sitzt ein verletzter Mann, der vom eigenen Wunder nichts wissen will. Seine Hände hat er ineinander gefaltet, sein Oberkörper wippt hin und her. »Ismail, wir müssen dich ins Krankenhaus bringen«, sagt Yahya, während sein Blick über die Verletzungen seines Schwagers flackert. Ismail, 39, sitzt 4 Tage nach dem Erdbeben, der größten Katastrophe der jüngeren türkischen Geschichte, seltsam krumm auf der Mauer. Seine rechte Schulter hängt herunter, die Schnittwunde an der Stirn ist verkrustet. Und eben hat er wieder Blut gespuckt. Yahya glaubt, das könnte an inneren Verletzungen liegen. Als das Haus über Ismail zusammensackte, traf ihn eine der Wände im Rücken. Trotzdem gelang es Ismail noch, seine Söhne Abdul Karem und Ibrahim, 14 und 8, die wegen der Kälte am Ofen geschlafen hatten, durch ein Loch in der Wand nach draußen zu drücken. Auch sich selbst konnte er dort hindurchzwängen, obwohl er zur Hälfte von Schutt bedeckt war. Das ist die eine Seite, die des Wunders. Es gibt noch eine andere. Sie liegt unter den Wolldecken des zusammengestürzten Wohnzimmers. »Solange wir sie nicht herausbekommen, kann ich nicht gehen«, sagt Ismail mit leiser Stimme und tapst mit wackeligen Schritten über den Geröllhaufen im Innenhof des Hauses in Attakia. Seit dem Erdbeben hat er kaum geschlafen oder gegessen. Schweiß sammelt sich an seinen Schläfen, und die Wunde an seinem Fuß ist bereits entzündet. Trotzdem kann Ismail nicht aufhören, vor dem Haus hin und her zu gehen. Er bewegt sich in Zeitlupe, wie ein Geist. Vor ihm sprenkeln Pampelmusen, Kaffeefilter und Kinderpullis den Rasen. In zusammengesackten Untergeschoss des Hauses liegen verschüttet die Toten. Ismails Mutter, Ismails Schwester, Ismails Frau, Ismails große Tochter, Ismails kleine Tochter. Die jüngste, Tasnim, war erst 3 Jahre alt und starb im Arm ihrer Mutter. Man kann sie durch einen Schlitz in der Wand sehen, aber nicht herausbekommen, weil die beiden zur Hälfte unter einem Stützpfeiler begraben liegen. Ismail und Yahya haben deshalb begonnen, Laken vor die Trümmer zu hängen, um das Sonnenlicht fernzuhalten. Sie war meine große Schwester, Aida, unsere Perle. Aber jetzt hänge ich Decken auf, damit ihre Leiche und die ihrer Tochter nicht so schnell verwesen, sagt Yahya und blickt sich um, als müsste ihm bei diesem Satz doch jemand ins Wort fallen, jemand, der dem Wahnsinn Widerstand leistet. Yahya, 29, spricht ein elegantes Deutsch. Erst gestern ist er hier angekommen. Aus Hamburg, wo er lebt, über Istanbul nach Adana und von dort nach Antakya, in das Epizentrum des Leids. Eine Fläche etwa halb so groß wie Deutschland wurde in der vergangenen Woche von einem der schlimmsten Erdbeben der vergangenen 100 Jahre getroffen, als sich die gewaltigen Spannungen zwischen zwei verhakten Erdplatten lösten. Für Yahya war es eine Reise in ein Chaos, von dem er eigentlich geglaubt hatte, es hinter sich gelassen zu haben. Nach der Flucht aus Syrien in die Türkei war er der Einzige aus der Familie, der seinen Weg nach Deutschland fortgesetzt hatte, um zu studieren. Seit 8 Jahren lebt er in einer Einzimmerwohnung in Hamburg-Altona, nahe der Elbe, und arbeitet in einem Comicverlag. Yahya war gerade im Homeoffice, als ihn der Anruf seines Bruders erreichte. Einen Tag später stand er nachts vor dem Flughafengebäude in Adana am Rande des Katastrophengebiets. Ein Mann mit Zopf und Hipster-Vollbart, der versuchte, sich in der klirrenden Kälte eine Zigarette gegen die Angst zu drehen. »Ich fürchte mich vor dem Moment, wenn ich erst vor dem Haus stehe«, hatte er mit zitternder Stimme gesagt, als er ins Taxi gestiegen war. Doch jetzt, an diesem kalten Februartag, Sonnenlicht flutet den Innenhof, in dem sich Menschen an zwei Kohlegrills wärmen, hat die Pflicht von Yahya Besitz ergriffen. Die Pflicht zu funktionieren. Den ganzen Morgen hat er telefoniert, hat Hilfsorganisationen in Deutschland angerufen und ist durch die Nachbarschaft gezogen, um die internationalen Rescue-Teams um Unterstützung anzubetteln. Yahya und Ismail brauchen einen Bagger, um die Leichen aus dem Untergeschoss zu bekommen. Gestern sind die ersten schweren Geräte im Viertel eingetroffen. Am dritten Tag nach der Katastrophe. Bei Yahya und Ismail aber war noch niemand. Im Südosten der Türkei gibt es deshalb nicht wenige, die sagen, es habe 2 Tragödien gegeben. Die erste sei das Erdbeben gewesen, die zweite die zu spät eintreffende Hilfe. Läuft man durch die Straßen von Antakya, hört man die Vorwürfe überall. Sie erfüllen die Luft wie der Staub und der süßliche Geruch, der aus der Altstadt dringt. Trübsinnig und leer macht der Gestank, weil er davon erzählt, dass man in Antakya nicht mehr weiß, wohin mit all den Toten. Auf den Straßen sieht man Menschen, die Leichen in Kofferräumen transportieren, aus denen Füße hinausragen. Man sieht abgetrennte Körperteile in Hauseingängen liegen, Baggerschaufeln, die verstaubte Körper auskippen wie Schaufensterpuppen. In vom Bürgerkrieg geschundenen Syrien ist die Lage wohl noch dramatischer. In den von Rebellen kontrollierten Gebieten kam in den ersten Tagen fast überhaupt keine Hilfe an. Knapp 6.500 Gebäude hat das Erdbeben allein in der Türkei zerstört. Und das, obwohl besser konstruierte Häuser den Erdstößen durchaus hätten standhalten können. Nie wieder, hatte es geheißen, als beim letzten großen Beben im August 1999 fast 20.000 Menschen ums Leben kamen. Insofern hat die Tragödie auch eine politische Dimension. Ismail und Yahya waren gerade dabei, Betonbrocken wegzuschleppen, als Präsident Erdogan jetzt, nach der Katastrophe, nur ein paar Kilometer weiter in Antakya auftrat. Erdogan lehnte jede Verantwortung ab. »Diese Dinge geschehen einfach. Das ist Schicksal«, sagte der türkische Präsident. Dabei hatten Geologen gewarnt. Es ist nicht wie in Japan, wo die Menschen aus den Erdbeben gelernt haben. Hier wurde einfach weitergemacht, sagt Yahya. Von Kritik an der Nothilfe aber will er nichts wissen. Bei solch einer Katastrophe wäre jeder Staat überfordert, sagt er, während sich das Auto durch die verstopften Straßen von Antakya schiebt. Endlich hat er Ismail überreden können, ins Krankenhaus zu fahren. »Wir können nicht noch jemanden verlieren«, hatte Yahya gesagt. Hinter den Fenstern zieht eine Stadt vorbei, die aussieht, als hätte man sie in einen Mixer gesteckt. Ein Gemisch aus Schutt, Körpern und Habseligkeiten, zusammengerührt wie ein Cocktail aus Leid. An einer Ecke verprügeln Polizisten einen Dieb, der in einer der verlassenen Wohnungen nach Wertvollem gesucht hat. Überall sieht man Plünderer. Auf Social Media fordern manche schon die Todesstrafe für sie. Ismail und Yahya kommen nur langsam voran, weil sich Krankenwagen, Militärfahrzeuge und unzählige Autos durch die Straßen quetschen. Tausende Türken sind in den vergangenen Tagen nach Antakya gereist, weil sie es vor den Fernsehern nicht mehr aushielten. Der Andrang macht das Chaos noch schlimmer. Ismail deutet mit leerem Blick auf einen Bagger, der unbenutzt am Straßenrand steht. »Wieso kommen Sie nicht zu uns?«, murmelt er. In ihrem Heimatdorf nahe Latakia im Westen von Syrien besaß Ismails Familie einst einen großen Landwirtschaftsbetrieb. Er aber wollte lieber Menschen helfen und machte eine Ausbildung zum Sanitäter. Nach der Flucht aus Syrien hielt sich Ismail dann mit Fahrerdiensten und Gelegenheitsjobs auf dem Bau über Wasser. Wie den meisten der knapp 4 Millionen Syrern, die in der Türkei leben, fehlten ihm für andere Jobs die Papiere. Aber Ismail gönnte sich wenig, arbeitete viel, so konnte er die kleine Wohnung im Untergeschoss finanzieren. Ismail wollte seiner Familie Sicherheit geben, nachdem ihr Haus in Syrien von russischen Raketen zerstört worden war. Deshalb waren sie nach Antakya gekommen. Die Stadt liegt in einer Talsohle, umgeben von grünen Bergen, die derzeit von Schnee bedeckt sind. Berühmt ist die Region für ihre vielen Nationalitäten und ihr gutes Essen. Vor allem Kunafa, eine Süßspeise aus warmem Quark. 9-mal wurde die Stadt seit der Römerzeit von Erdbeben heimgesucht. Dieses Mal ist wohl kein Ort in der Türkei und in Syrien härter getroffen. Antakyas Problem ist, dass der Boden in Bergtälern besonders luftig und wässrig ist und die Erschütterungen so noch verstärkt werden. Aber das wusste doch niemand. Wer, der aus einem Krieg flüchtet, rechnet damit, dass ihm das Grauen folgt? Sagt Yahya. Weil die Erde auch nach Tagen noch regelmäßig bebt, verbringen er und Ismail die Nächte draußen. Sie schlafen unter einer Plane in einem Park, ein paar Straßen weiter. Gegen die Nässe und die Kälte nachts helfen jedoch weder das Feuer noch die Schlafsäcke, die sie von einer Hilfsorganisation bekommen haben. Seine Söhne hat Ismail deshalb erstmal zu einer Tante geschickt. Eben haben sie telefoniert. »Ich will zu Mama, ich will zu Arwa und Tasnim«, hatte der Jüngste immer wieder geschrien. Der Große versteht es einigermaßen, aber der Kleine weiß nicht, wo sie sind, sagt Yahya und zeigt auf dem Handy ein Foto der Jungs. Und eines ihrer Schwester. Lächelnde Gesichter. Bei einem seiner letzten Besuche hatte Yahya ihnen ein blaues Skateboard geschenkt. Ganz verrückt seien sie danach gewesen. Im Krankenhaus, auf dessen Parkplatz Hubschrauber abheben und sich ein türkischer Politiker gerade mit blutenden Menschen fotografieren lässt, werden Ismails Wunden versorgt. Ein Pfleger gibt ihm Schmerz- und Beruhigungsmittel. »Sie müssen aufpassen, er hat aus Syrien noch einen Granatsplitter im Rücken«, ruft Yahya den Ärzten nach, als sie Ismail zum CT rollen. Die Universitätsklinik steht am Stadtrand und ist eine der wenigen, die noch funktionieren. Zurzeit wird sie über einen Generator mit Strom versorgt. Das Krankenhaus im Zentrum, nur einen Steinwurf von Ismails Haus entfernt, brach fast vollständig zusammen. Schon beim Bau hatte es Streit um die Vorschriften gegeben. Der Grund: Erdbebengefahr. Doch ebenso wie beim örtlichen Flughafen, der ebenfalls zerstört wurde, ignorierte man die Gefahr. Inzwischen sind zahlreiche Bauunternehmer festgenommen worden. Ein Geschäftsmann, der für das Hochziehen zahlreicher nun eingestürzter Gebäude in der Region Adıyaman verantwortlich war, wurde mit seiner Frau am Istanbuler Flughafen gefasst. Mit einer großen Menge Bargeld wollte er sich nach Georgien absetzen. Während Ismail untersucht wird, steht Yahya allein vor der Klinik und raucht die nächste Zigarette. Den ganzen Tag wirkte er gefasst, kümmerte sich um Ismail und manövrierte ihn durch das Chaos des Krankenhauses. Doch jetzt kommen die Fragen. Warum hatte er Aida zuletzt so selten angerufen? Warum hatte er nicht die vergangenen Zuckerfeste bei der Familie verbracht? Warum? 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 Ich muss meine Gefühle kontrollieren, sonst nütze ich hier niemandem etwas, sagt er und schließt die Augen, als wolle er das Flehen daraus vertreiben. Yahya ist ein Mann, der die Ruhe zu seiner Strategie gemacht hat. Zumindest nach außen. Seine Welt war unruhig genug. Um sich in Deutschland ein Leben aufbauen zu können, musste er den Krieg hinter sich lassen, die Flucht im Boot über Italien, die Einsamkeit der ersten Jahre. Yahya liebt die Natur und Fahrradtouren an der Elbe. Immer wenn er eines der Aida-Kreuzfahrtschiffe sah, machte er ein Foto davon für seine Schwester. Und auch zu Ismail und den Kindern hatte er ein gutes Verhältnis. Die Ehe der beiden war einst arrangiert worden, doch sie hätten sich geliebt, sagt Yahya. Gestern am Feuer habe Ismail erzählt, wie Aida in der letzten Nacht noch auf seinem Schoß gesessen habe. Es ist gut, wie alles gekommen ist, sagten sie sich. Ein paar Stunden später bebte die Erde. Wie viele Menschen gestorben sind, weiß noch niemand. Zu den bislang mehr als 30.000 Toten in der Türkei und den 4.000 Toten in Syrien werden in den nächsten Tagen noch Tausende hinzukommen. In der Regel können Menschen nur 3 bis 4 Tage unter den Trümmern ohne Wasser überleben. Am nächsten Tag läuft Yahya mit schnellen Schritten durchs Viertel. Die Hoffnung ist zurück. Am Abend will einer der Verwandten ein Geräusch in den Trümmern gehört haben. Eine Stimme? Eine Überlebende? Er spricht einen Mann mit tiefen Augenringen an, der für den türkischen Katastrophenschutz arbeitet. »Sie müssen ganz sicher sein«, antwortet der, »sonst können wir nicht kommen.« In den vergangenen Tagen, erzählt der Helfer, habe man viele Fake News erhalten. Von Menschen, die nur ihre Toten bergen wollten. Oder versuchten, an Wertgegenstände aus den Häusern heranzukommen. »Nein, nein, wir sind uns ganz sicher«, antwortet Yahya mit aufgerissenen Augen. Ismail, dessen Untersuchungen im Krankenhaus keine lebensbedrohlichen Verletzungen ergeben haben, hat er noch nichts gesagt. Hoffnung, sagt Yahya, sei ein gefährliches Gefühl. Seine Augen glühen. Zurück am Haus sinkt er auf die Knie und schiebt seinen Kopf in eine Spalte im kaputten Mauerwerk. »Könnt ihr mich hören?« ruft er immer wieder. Von der plötzlichen Unruhe angelockt, kommen auch ein paar Jungs aus der Nachbarschaft angerannt. Sie werfen Steine zur Seite, zerren an Streben. Auch Ismail, der seine Jacke abgelegt hat und in der Traube steht, schwankend und einsam, ist dabei. Er sieht zu, wie Yahya sich einen Hammer schnappt und schlägt, so sehr, bis der Stiel des Hammers bricht. Nach kurzer Zeit taucht ein kroatisches Team mit Suchhunden und Kameras auf. Sie bohren ein Loch ins Gestein, leuchten mit einem Stab in die Trümmer. Doch nachdem die Geräte auch nach einer Stunde nicht angeschlagen haben, winken sie ab. Kein Lebenszeichen. Einer der Männer nimmt sich den Helm ab und blickt kopfschüttelnd auf das zusammengesackte Haus. Auch er lese in den Medien von den Wundern, aber die seien Ausnahmen. Seit ihrer Ankunft hätten sie nur einen Hund lebend in den Trümmern gefunden, doch auch der sei zu verletzt gewesen, um ihn zu bergen. Am Ende habe ihm das Team Futter in das Loch geworfen. Ein Teil der Hilfe in Antakya wird von der UN organisiert. Aus der ganzen Welt sind Helfer angerückt. Die Stadt ist in einzelne Abschnitte gegliedert, die nach und nach abgearbeitet werden. Einige Helfer beklagen, wie schlecht der Einsatz noch immer gemanagt wird. Am Abend sitzt Ismail wieder auf der Mauer und blättert durch die alten Schulbücher der Kinder, die er im Gras gefunden hat, gleich neben dem blauen Skateboard. In seinem Gesicht ist keine Träne zu erkennen, nur ein Schmerz und eine Müdigkeit, die wirkt, als sei sie nicht von dieser Welt. Seite für Seite blättert Ismail um, als suche er darin einen Sinn. Gestern Nacht, sagt Yahya, habe Ismail gesagt, dass er zurück nach Syrien wolle, zu seinem Bruder. Yahya ist eigentlich dagegen. Doch ein bisschen könne er ihn auch verstehen. Denn eine Familie, sagt Yahya, brauche schließlich jeder. Zwei Tage später, als das Team des Stern schon abgereist ist, schickt Yahya über WhatsApp eine Nachricht. Das Foto zeigt zwei Gräber in den Bergen. Die Erde ist noch frisch. Wir haben meine Schwester und die Kleine endlich beerdigt. Jetzt fahren wir zurück, um die anderen zu holen. Du glaubst nicht, wie glücklich ich bin. Endlich können wir trauern. Es hängt von Erdogan ab. Damit internationale Hilfe endlich auch die Erdbebenopfer in Syrien erreicht, muss die Türkei ihre Grenzen öffnen, sagt Nahost-Expertin Kristin Hellberg. Interview von Steffen Gassel. Fast 5 Millionen Menschen leben im Nordwesten Syriens seit Jahren unter erbärmlichen Bedingungen, unter ihnen viele Vertriebene aus anderen Teilen des Landes. Die Region wurde besonders schwer vom Erdbeben getroffen, Tausende sind gestorben, Zehntausende obdachlos. Doch die Hilfe kommt nur schleppend in Gang. Während nebenan in der Türkei Zehntausende Helfer im Einsatz sind. Was läuft falsch? Das Hauptproblem ist der Zugang. Es gibt nur einen offiziell geöffneten Grenzübergang in das Gebiet von der Türkei aus, Bab al-Hawa. Über dieses Nadelöhr versorgen die Vereinten Nationen, die UN, vom türkischen Hatay aus die Region. Die Straße nach Bab al-Hawa war nach dem Beben tagelang nicht passierbar. Statt die Lieferungen unbürokratisch auf anderen Wegen fortzusetzen, hat man gewartet, bis der übliche Weg wieder frei war. Das hat Tage gekostet. UN-Nothilfe-Koordinator Martin Griffiths sagt, man habe die Menschen in Syrien nach dem Erdbeben im Stich gelassen. Die Vereinten Nationen haben sich in den vergangenen Jahren vom syrischen Regime vereinnahmen lassen. Die humanitäre Hilfe der UN für Syrien wird zu 80% von westlichen Staaten finanziert. Deutschland ist der größte bilaterale Geber. Trotzdem hat man zugelassen, dass das Assad-Regime diese Hilfe für den eigenen Machterhalt nutzt. UN-Unterorganisationen schließen lukrative Verträge mit Assad-Unterstützern und loyalen Geschäftsleuten. Nahrungsmittelpakete des UN-Welternährungsprogramms zum Beispiel bekommen Familien nur mit dem Segen des syrischen Geheimdienstes. Der Großteil der westlichen Hilfsgelder für Syrien geht an Organisationen, die vom Regime gesteuert werden, auch an solche, die von der EU und den USA sanktioniert sind. Das ist ein grundsätzliches Problem, das schon vor dem Erdbeben existierte. Ein System, das dazu dienen soll, notleidenden Menschen in Syrien zu helfen, erschwert die schnelle Hilfe für die Erdbebenopfer? Russland und das syrische Regime bemühen sich seit Jahren, die gesamte humanitäre Hilfe über Damaskus zu lenken. Deshalb gibt es nur noch den einen Grenzübergang für grenzüberschreitende Hilfe in syrische Gebiete, die nicht vom Regime kontrolliert werden. Und dass dieser Übergang offen bleibt, muss alle 6 Monate durch den Weltsicherheitsrat abgesegnet werden, immer mit dem Risiko eines russischen Vetos. Die UN haben sich unnötigerweise in Abhängigkeit von Russland begeben. Könnten Sie jetzt trotzdem helfen? Ja, die UN sind natürlich in der Lage, jetzt in großem Stil zu helfen. Für humanitäre Hilfe braucht es laut Völkerrecht kein Mandat des Weltsicherheitsrats. Sie sollten jetzt über Ihren Schatten springen und sagen, wir starten in Kooperation mit anderen internationalen Organisationen eine groß angelegte Rettungsaktion für die Menschen in den syrischen Provinzen Idlib und Aleppo, auch ohne UN-Resolution. Das hieße ohne Zustimmung des Assad-Regimes und seiner Schutzmacht Russland. Ist das wirklich möglich? Es hängt vor allem vom guten Willen des türkischen Präsidenten Erdogan ab, ob Hilfslieferungen nach Syrien durchkommen. Das vom Erdbeben betroffene Gebiet in der Provinz Idlib steht unter dem Einfluss extremistischer Milizen. Die Region nördlich von Aleppo wird von der Türkei und ihren syrischen Söldnern kontrolliert. Die Regierung in Ankara müsste sämtliche Grenzübergänge für Hilfslieferungen öffnen, zum Beispiel Bab al-Salama, über das schwer getroffene Gebiet um Afrin versorgt werden könnte. Seit Jahren laufen regelmäßig Warenlieferungen in die auf syrischer Seite türkisch besetzten Gebiete über diese Übergänge. Hinter der Grenze drohen weitere Hindernisse. Verfeindete Gruppen blockieren Hilfslieferungen in Gebiete der jeweils anderen. Der erste große Konvoi mit Hilfslieferungen, der das syrische Erdbebengebiet im Großraum Afrin erreicht hat, kam aus der autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Dieser Konvoi ist in Afrin mit Jubel empfangen worden, denn auf den Lastern war die kurdische Fahne zu sehen. Die Bevölkerung von Afrin ist überwiegend kurdisch und lebt seit 5 Jahren unter türkischer Besatzung. Die Lieferung war ein wichtiges Symbol. Einen anderen Konvoi mit 100 Tanklastern voller Diesel von der kurdischen Selbstverwaltung in Nordostsyrien haben die mit der Türkei verbündeten Milizen aufgehalten. Anderswo haben Assad-Truppen Hilfslieferungen gestoppt und einen Anteil gefordert, bevor sie den Rest durchlassen. Das heißt, es geht nicht nur um die Außengrenzen. Auch innerhalb Syriens sind Konfliktlinien nicht durchlässig für die Hilfe. Muss wer den Notleidenden helfen will, in Kauf nehmen, dass die Kriegsparteien davon profitieren? An jedem Checkpoint sorgt die jeweilige Miliz dafür, dass etwas von den Hilfsgütern an sie und ihre Leute geht. Das ist leider nach 12 Jahren Krieg ein Teil der Kriegswirtschaft. Mit der Erdbebenhilfe wird es genauso laufen. Deshalb ist es wichtig, die Grenzübergänge aus der Türkei zu nutzen und nicht innerhalb Syriens über Konfliktlinien hinweg zu liefern. Assads Sprecherin hat im US-Sender Sky gesagt, wir wollen von der EU und den USA nur, dass sie die Sanktionen beenden. Wenn sie das tun, kann sich das syrische Volk selbst helfen. Stimmt das? Das Regime will diese Krise nutzen, um die Beziehungen zum Ausland zu normalisieren. Nur weder humanitäre noch medizinische Hilfe sind sanktioniert. Die Sanktionen der EU und der USA richten sich gezielt gegen mehrere hundert Personen und Organisationen, die dem Regime nahestehen oder mitbeteiligt sind an Menschenrechtsverletzungen in Syrien. Es gibt auch Sanktionen, die die Energieversorgung oder Geldüberweisungen nach Syrien erschweren. Ihre besonders restriktiven Sanktionen gegenüber Dritten haben die USA gerade für 6 Monate ausgesetzt, um Banken, Institutionen und Unternehmen nicht davon abzuhalten, sich für die Erdbebenopfer zu engagieren. Es gibt nichts mehr, was einer humanitären Versorgung der Menschen in Nordsyrien im Weg steht. Worum geht es Assad dann? Um den eigenen Machterhalt, denn dazu wird die humanitäre Hilfe, die seit Jahren über Damaskus läuft, ja missbraucht. Darum ist es keine gute Idee, die Erdbebennothilfe über diesen Weg laufen zu lassen. Welche Rolle spielt Russland? Putin steht hinter den Bemühungen, das Assad-Regime international zu rehabilitieren. Er will, dass Damaskus mehr Hilfe bekommt, auch aus dem Westen. Denn Syrien, wie es heute dasteht, ist eine schwere Hypothek für Putin. Er hat militärisch und politisch viel investiert, um Assad an der Macht zu halten. Aber er kann das Land nicht stabilisieren. Dazu fehlen ihm die Mittel. Nur wenn die internationale Gemeinschaft Syrien wieder aufbaut, hat sich Putins Investition in diesen Krieg gelohnt. Darum wird Russland auch in dieser Krise darauf beharren, dass alle Hilfslieferungen über Damaskus laufen. Mancherorts scheint Russlands Kalkül aufzugehen. Assads einstiger Erzfeind Erdogan hat schon vor Wochen ein Treffen mit dem syrischen Präsidenten in Aussicht gestellt. Viele arabische Länder sind angesichts des Erdbebens wieder auf das Regime zugegangen. Ägyptens Staatschef al-Sisi hat erstmals mit Assad telefoniert, um seine Solidarität zu bekunden. Macht das Erdbeben Assad wieder hoffähig? Die arabischen Nachbarn schicken Hilfe sowohl in die Regimegebiete als auch in die der Anti-Assad-Opposition. Manche, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, setzen sich seit längerem für eine Normalisierung der Beziehungen zu Syrien ein und für eine Wiederaufnahme des Landes in die Arabische Liga. Die Annäherung zwischen Assad und Erdogan wird durch das Erdbeben aber wohl eher ins Stocken geraten. Warum? Im Mai stehen in der Türkei Präsidentschaftswahlen an. Erdogan, der um seine Macht fürchten muss, ist mit dem Versprechen angetreten, 1 Million syrische Flüchtlinge aus der Türkei nach Syrien umzusiedeln. Eine Annäherung an Assad könnte ihm nützen. Erdogan wollte in Nordsyrien Städte und Siedlungen errichten lassen für die zurückkehrenden Syrer. Aber nun wird die gesamte türkische Baubranche damit beschäftigt sein, den Süden der Türkei wieder aufzubauen. Im Kern geht es Erdogan und Assad um dasselbe, an der Macht zu bleiben. Darum kämpft Erdogan im Moment vor allem an der Heimatfront, Assad aber gegenüber dem Ausland. Beide können diesen Kampf am besten auf Kosten des jeweils anderen führen. Wenn Erdogan jetzt Solidarität für die notleidenden Syrer zeigt, wird ihn das Stimmen kosten. Er ist ja bisher nicht einmal in der Lage, die Erdbebenopfer im eigenen Land ausreichend zu versorgen. Viele Türken sind wütend wegen der nicht gut koordinierten Hilfsmaßnahmen. Wie kann man verhindern, dass sich die Hilfe für die Erdbebenopfer in all diesen Fallstricken widerstrebender Interessen verheddert? Was es braucht, ist möglichst direkte lokale Hilfe. Das war in Syrien immer das beste Rezept. Große Hilfsorganisationen wie CARE, die Diakonie, Katastrophenhilfe oder die Malteser arbeiten seit Jahren mit lokalen Partnern. Es gibt medizinische Nothilfeorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder die Union of Medical Care and Relief Organizations, die zum Beispiel in Idlib Krankenhäuser betreiben. Die können wir unterstützen. Je weiter weg vom Regime die Hilfe läuft, desto besser erreicht sie die wirklich Bedürftigen. Außerdem sollte über die Türkei eine Luftbrücke in Drittstaaten eingerichtet werden. Für syrische Schwerverletzte und für Frauen und Kinder, die auf sich allein gestellt sind. Und die ganze EU sollte es hier lebenden Türken und Syrern ermöglichen, ihre vom Erdbeben betroffenen Verwandten zu sich zu holen, mit einem digitalen, unbürokratischen Verfahren, nicht über einen Visumsantrag bei der Botschaft. Das Erdbeben liegt über eine Woche zurück. Chancen, Überlebende zu bergen, gibt es kaum noch. Worum geht es nun vor allem? Wenn nicht schnell Hilfe kommt, droht eine weitere Katastrophe. Über den zerstörten Siedlungen in Nordwestsyrien liegt Verwesungsgeruch. Unter dem Schutt liegen die Toten. Die Überlebenden, unter ihnen viele Frauen und Kinder, hausen unter Planen, in primitiven Zelten. Die haben immer noch die Klamotten vom Tag des Erdbebens an, weil viel zu wenig Hilfe ankommt. Die Menschen dort verstehen nicht, wie es sein kann, dass das deutsche technische Hilfswerk und andere jenseits der Grenze in der Türkei jetzt die Sachen packen und nach Hause fahren, statt ein paar Kilometer weiter in Syrien anzupacken. Zu hören, dass Helfer, die ganz in der Nähe sind, sich nun zurückziehen, ist wirklich dramatisch für die Menschen in Syrien. Unser Herz ist sehr schwer. Mustafa Baklan organisiert von Mannheim aus Hilfstransporte ins Erdbebengebiet. Das Ausmaß der Zerstörung trifft auch sein Unternehmen. Von Katja Michel. Als Mustafa Baklan am Montagmorgen vergangener Woche die Schlagzeilen aus der Türkei und aus Syrien las, als die ersten Anrufe und Nachrichten eingingen, als schon klar war, dass die Opferzahlen steigen und steigen würden, da wusste der Unternehmer genau, was zu tun war. Denn mit Erdbeben hatte Mustafa Baklan traurige Erfahrungen gemacht. Schließlich hatte er schon 1999 beim schweren Beben in der Westtürkei schnelle Hilfe organisiert. Baklan wusste also, dass es in diesen ersten Tagen darum geht, schnell zu sein. Dass LKWs, die er aus Deutschland losschickt, zu lange brauchen würden. Dass es sinnlos ist, in ein Erdbebengebiet ohne Strom Nudeln zu senden, die dort niemand kochen kann. Und dass stattdessen Dosengerichte und Babynahrung, Windeln und Damenbinden, Decken und Zelte dringend gebraucht werden. 5 Werke betreibt sein Unternehmen in der Türkei. Sie stehen im Westen des Landes und in Zentralanatolien. Vom Erdbeben wurden diese Regionen nicht getroffen. Daher kann er von dort aus nun Hilfe in den Südosten schicken. Mustafa Baklan, 66, ist Chef des Mannheimer Unternehmens BLG Kardeşler und einer der erfolgreichsten Unternehmer mit türkischen Wurzeln in Deutschland. Unter der Marke Suntat verkauft er türkische Lebensmittel wie Kichererbsen, Schafskäse und Paprikacreme in über 50 Länder. Zu den Kunden gehören Supermarktketten wie Rewe, Edeka und Carrefour ebenso wie Einzelhändler. Wer in diesen Tagen die Webseite von Baklans Mannheimer Firma Suntat besucht, sieht dort zuerst eine schwarze Trauerschleife. Daneben steht: Der größte Schmerz, herzliches Beileid unserem Land. Rund 3500 Kilometer sind es aus Mannheim bis ins Erdbebengebiet. Für Baklan fühlt sich die Katastrophe trotzdem sehr nah an. Wie ihm geht es vielen der 2,75 Millionen Menschen mit türkischen Bindungen, die in Deutschland leben. Jeder kennt jemanden, der Familienmitglieder oder Freunde verloren hat, erzählt er. Es sind Geschichten, die schwer zu ertragen sind, von Müttern, Brüdern und Tanten, die unter den Trümmern begraben wurden. Von Familien, die alles verloren haben, aber immerhin leben. Auch in sozialen Netzen wie LinkedIn, Facebook und Twitter werden auf Deutsch und Türkisch Nachrichten und Schicksale geteilt. Decken und Lebensmittel werden gesammelt, Kontoverbindungen von Hilfsorganisationen gepostet. Einer macht sich selbst auf den Weg in die Türkei. Eine andere ruft Textilhersteller dazu auf, weiße Tücher zu spenden, damit die Toten nach den Regeln des Islam bestattet werden können, und organisiert den Transport von Deutschland aus. Unser Herz ist sehr schwer, sagt Baklan im Büro seiner Firmenzentrale. Neben ihm steht eine Fahne mit dem Sonnenlogo seines Unternehmens. Hinter ihm hängt ein Bild der Skyline von Istanbul. Die Bosporusbrücke leuchtet darauf wie eine Verheißung. Baklan stammt aus Çorum in Zentralanatolien. Das Beben sei auch dort zu spüren gewesen. Zu Schaden gekommen ist aber niemand. Seit 1972 lebt er in Deutschland, hat 14 Jahre auf dem Großmarkt gearbeitet, bevor er sich 1986 mit zwei Brüdern selbstständig machte und in Mannheim einen türkischen Supermarkt eröffnete. Der Vater war Mitte der 60er Jahre als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und hatte eine Stelle im Buswerk von Mercedes gefunden. Aus dem Supermarkt seiner Söhne ist heute ein Unternehmen geworden, das nach eigenen Angaben 200 Millionen Euro im Jahr umsetzt und mehr als 1500 Menschen beschäftigt. Zu Erntezeiten sind es rund 2000, mehr als 250 von ihnen in Deutschland. In der Türkei sind es 80% Frauen, die zum Beispiel gefüllte Weinblätter rollen. Bereits am Tag der Katastrophe ließ Mustafa Baklan Decken und Zelte kaufen, sie im Werk, das sein Neffe in der Türkei leitet, zwischenlagern und mit Firmen-LKWs ins Erdbebengebiet bringen. Außerdem ließ er Suntat-Fertiggerichte wie Linsen in der Dose sowie Bulgurbällchen und eingeschweißte Tortillafladen liefern. Milch, Verbandsmaterial und Windeln haben sie zugekauft. Weil Straßen gesperrt sind, war der Transport schwierig. Bis zu 36 Stunden habe es gedauert, bis die Hilfsgüter angekommen waren. Mittlerweile seien 6 LKW-Ladungen im Erdbebengebiet angekommen. In Samanda und Gaziantep haben die Baklands Zelte aufstellen lassen und einen Holzofen geschickt, in dem Essen zubereitet werden kann. Eine Woche nach dem Beben sind in Mannheim zwei Lastwagen gestartet, die medizinisches Material bringen. Baklands Unternehmen ist gleich mehrfach getroffen, denn auch Sundtat-Lieferanten sitzen im Erdbebengebiet. Dort werden Weizen, Kichererbsen und Linsen angebaut. Die Hälfte unserer Rohwaren kommt aus dieser Gegend. Wir fürchten, dass es in der Lieferkette zu Verzögerungen kommen wird, sagt der Firmenchef. Erst einmal aber stehen die menschlichen Schicksale im Vordergrund. Viele Familien von Baklands Mitarbeitern in Deutschland stammen aus dem Südosten der Türkei. Aus jetzt zerstörten Regionen oder Städten wie Hatay und Adeyaman. Ein Kollege, der im Mannheimer Lager arbeitet, habe in Karamanmaras 18 Familienmitglieder verloren, erzählt Baklan. Sie wurden verschüttet und konnten nicht gerettet werden. Dabei hätten sie die erste Erschütterung in der Frühe noch überlebt. Doch als die Erde mittags noch einmal bebte, stürzte das Gebäude ein und begrub sie unter sich. Auch Ojo Altundal, Exportmanager bei BLG Kardeşler, hat Familie im Südosten der Türkei in Adana. Vier Familien wohnen nun im Haus der Großeltern auf dem Land, weil die Wohnungen in der Stadt tiefe Risse hätten und nicht mehr bewohnbar seien, erzählt der 30-Jährige am Telefon. Orte wie Elbistan und Pasacik, die ich von Hochzeiten kenne, liegen in Trümmern, sagt er. In den ersten Tagen nach dem Beben haben wir hier im Unternehmen jeden Tag 5-6 Mal geweint. Mittlerweile ist die Stimmung gefasster. Der erste Schock ist vorbei und einer Betriebsamkeit gewichen. Altundal sagt, unter uns Migranten hat das Thema sehr große Wellen geschlagen und viel Energie freigesetzt. Alle wollen helfen. Auf einmal habe ich mit Menschen Kontakt, die ich vorher nicht kannte.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr, Deutschland GmbH, 20444 Hamburg. Kontaktdaten, Redaktion, Telefon 040-3703-2084. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341-7113-120. Fax 0341-7113-125. info@dzblesen.de, www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Sternzeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE 50 8602 0500 0001 83 25 01, BIC BFS WDE 33 LPZ.